ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Und ich begrüße ganz herzlich Alena Büchs. Herzlich willkommen.
Hallo, freue mich, dass ich hier sein darf.
Sie sind Professorin für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologien an der TU München, sind Mitglied im Expertenrat Gesundheit und Resilienz der Bundesregierung, im Aufsichtsrat der Berliner Charité, im Kuratorium der Bertelsmann Stiftung. Also Sie machen eine ganze Menge Dinge. Die meisten von uns dürften Sie allerdings als Vorsitzende des Ethikrats kennen. Sie waren das Gesicht des Deutschen Ethikrats in der für den Ethikrat vermutlich schwierigsten Zeit, der Corona-Zeit. Mal Hand aufs Herz, wie groß war der Stein, der Ihnen vom Herzen gefallen ist, als Ihre Amtszeit vor einem Jahr zu Ende war?
Stimmt, das ist gerade ziemlich, na Ende April, glaube ich, also fast ein Jahr. Sie haben völlig recht, mein Gott, die Zeit vergeht schnell. Relativ groß, will ich offen gestehen. Das ist ja ein Ehrenamt, so wie die anderen Sachen, die Sie erwähnt haben, auch. Das sind alles Ehrenämter. Mein eigentlicher Job ist das Institut und die Professur. Und das war ja ein sehr besonderes Ehrenamt in einer sehr besonderen Zeit. Und das war wahnsinnig inspirierend auch. Ich habe unheimlich viel gelernt. Ich war auch dankbar, dass ich in der Zeit was beitragen durfte. Das ging den Kolleginnen und Kollegen ganz genauso. Und es war ein tolles gemeinsames Arbeiten. Es war aber auch eine wirklich, wirklich sehr, sehr intensive Zeit. Und ich erinnere mich noch, als die letzte Sitzung zu Ende war, da hat es mir fast den Kreislauf zusammengehauen. Da habe ich richtig gemerkt, dass was abfällt, was man sich, glaube ich, während man so ein Amt hat, einfach auch gar nicht bewusst machen kann.
Also wenn wir mal schauen, wie die Situation war, als Sie dieses Amt bekommen haben und zur Vorsitzenden gewählt wurden im Mai 2020, da war gerade die erste große Infektionswelle vorbei. Es war klar, es würden weitere folgen. Impfstoff gab es noch nicht. Dafür aber jede Menge Einschränkungen des öffentlichen Lebens und jede Menge Fragen, von denen man hoffte, sich die eigentlich nie stellen zu müssen. Haben Sie nie gezögert, ob Sie die Wahl annehmen sollen in der Situation?
Also erstens finde ich das spannend, dass Sie sagen, es war klar, dass andere Wellen folgen würden. Das wurde nämlich nicht überall so gesehen. Also es ging ja dann in den Herbst-Lockdown und da haben ja sogar einige gesagt, das kriegen wir alles hin mit Eigenverantwortung und sozusagen ohne Einschränkungen. Gab es ja durchaus eine intensive Debatte, Sie erinnern sich. Ich finde das interessant, wie sich sozusagen unser Wissen im Rückblick dann ja auch ändert, was ich übrigens sehr wichtig finde.
Wobei,
zu betonen.
Als Sie es wurden, war ja schon klar, dass Corona nicht vorbei ist,
natürlich,
sondern dass es weitergehen wird.
Natürlich, ne? Aber ich wollte das mal einmal unterstreichen, weil Sie das so selbstverständlich gesagt haben. Mir und uns war das natürlich klar und den meisten in der Wissenschaft auch. Ich habe nicht gezögert, weil ich offen zugestehen will, dass ich nicht davon ausgegangen bin, dass das alles so lange dauert. Und dass wir auch das erleben werden, was wir dann erlebt haben, dass alles, was mit der Pandemie zu tun hatte, wir wussten, da kommen ethische Fragen, die wahnsinnig schwierig und wichtig sind. Und das Interessante ist ja, ich war wirklich, das war einfach Zufall. Ich war ja eingearbeitet in diese Fragen, weil ich auch schon 10 Jahre lang Fragen der Ethik der öffentlichen Gesundheit, sogenannte Public Health Ethik, gemacht habe. Ich habe sogar mal ein Kapitel geschrieben, Solidarität in der Pandemie. Da ging es um die Schweinegrippe, das war glaube ich 2011. Und deswegen wusste ich und wussten wir, da kommen herausfordernde ethische und gesellschaftliche Fragen, dass wir parallel diese Politisierung, diese starke Polarisierung erfahren würden, dass diese Debatten so dann zum Teil wirklich auch sehr, sehr schwierig und sehr, sehr, sehr kontrovers werden würden. Das war damals so nicht, also haben sicherlich auch Leute vorhergesehen, aber ich gehöre nicht dazu.
Und Sie sind ja als Gesicht des Ethikrats auch zur Zielscheibe geworden von Leuten, denen die Corona-Politik der Bundesregierung eben nicht passte.
Ja, das habe ich immer nicht verstanden, weil der Ethikrat, also erstens, was heißt Gesicht? Ich war die Vorsitzende, das war mein Job.
Ja, weil Sie waren halt im Fernsehen
genau.
präsent.
Also es ist tatsächlich auch die erste, es gibt ja ein Ethikratsgesetz und die erste Aufgabe ist es, Debatten zu ethischen Fragen in der Gesellschaft zu befördern. Das heißt, man geht dann auch wirklich in die Talkshow. Aber was ich immer nicht verstanden habe, ist, dass kein Unterschied gemacht wurde zwischen denen, die die Politik entschieden haben, und denen, die den vielen, vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Gremien, die beraten haben. Weil Politik hat ja nicht irgendwie eins zu eins eine Empfehlung umgesetzt. Das ist eigentlich nie passiert, sondern die haben sich das eben immer aus vielen verschiedenen Quellen geholt und dann die politischen Entscheidungen getroffen. Und das heißt, ich bin da zu einem Symbol geworden. Aber das fand ich immer ziemlich krude, weil ich immer wieder betont habe, wir sind ein beratendes Gremium. Wir haben zum Beispiel zu den kontroversesten Fragen, ich springe mal direkt nach vorne, daran erinnern sich sicher viele, es stand überall in der Überschrift, Ethikrat ist für die allgemeine Impfpflicht. Das Papier, das wir geschrieben haben, waren 25 Seiten, 23 Seiten davon waren Pro-Argumente und Kontra-Argumente. Also uns ging es darum, aufzuzeigen, was gibt es eigentlich für Argumente dafür, aber auch welche dagegen. Wir wollten da eine Transparenz herstellen. Und auf den letzten zwei Seiten haben wir dann ein Votum formuliert. Aber natürlich kriegt man öffentlich, das verstehe ich auch, kriegt man öffentlich nur das Votum mit, sodass so ein bisschen diese Verkürzung, die einfach auch in der öffentlichen Debatte passiert, dazu beigetragen haben kann, dass die Leute dachten, die entscheiden da irgendwas. Das war aber nie so.
Und es gab ja auch Vorwürfe so nach dem Motto, der Ethikrat sagt eh nur das, was die Politik hören will. Wie unabhängig ist dieses Gremium denn?
Naja, also sagen wir mal so, es wurden ja die E-Mails rausgeklagt zwischen dem Ethikrat, auch mich eingeschlossen, und dem Bundesgesundheitsministerium. Gibt es eine einzige E-Mail in 4 Jahren, die ich geschrieben habe. Das ist relativ wenig, also einfach von der Menge her, daran kann man schon einiges ersehen. Wir sind aber auch formal unabhängig. Niemand durfte und darf dem Ethikrat Weisungen erteilen, vorschreiben, was der machen soll, die Themenwahl und so. Es gibt völlige Freiheit. Alle Mitglieder sind frei in dem, was sie sagen.
Aber wie wird man da reingewählt?
Genau. Ich wollte gerade darauf hinkommen, aber es ist schon ein politisch aufgehängtes Gremium, allerdings ein Expertengremium. Also nicht politisch besetzt, das ist wichtig. Es darf niemand aktiv in der Politik sein. Im Ethikrat, sondern das sind alles Expertinnen und Experten und die werden zur Hälfte von der Bundesregierung und zur Hälfte vom Parlament bestimmt und die müssen sich dann einigen und machen so eine Liste. Das ist ganz kompliziert, damit hat man auch selber nichts zu tun. Also ich wusste auch nicht, dass ich reinkommen würde. Ich habe das erst erfahren, als ich dann ernannt wurde. Das geht vielen so. Das machen die also wirklich unter sich aus und es ist ganz explizit so ein Expertengremium, dem man nicht vorschreiben kann oder darf, was es machen soll. Sondern die meiste Arbeit wählt sich der Ethikrat völlig selbst.
Wie zerstritten sind Sie denn im Ethikrat selbst? Also ich meine, gerade was die Corona-Zeit betrifft, da gab es ja gute Begründungen, zum Beispiel Pro- und Kontra-Impfpflicht. Ja? Also beide Positionen kann man ja gut argumentativ vertreten. Also wie unterschiedlich waren da die Meinungen?
Das war wirklich bei jedem Thema unterschiedlich, je nach Thema war es so, die meisten Empfehlungen waren einstimmig. Das nennen wir oder nannten wir den Korridor der Gemeinsamkeit, weil insgesamt ist das Gremium sehr, sehr breit aufgestellt. Also was die Wertüberzeugung der Mitglieder anbelangt, auch die Disziplinen. Es sind ganz viele unterschiedliche
Theologen,
Mediziner, Juristen, Philosophen, alles Mögliche dabei. Und dann gab es einige, da haben wir unterschiedlich, also die erste in der Corona-Pandemie war zu den sogenannten genesenen Bescheinigungen. Darum sollte es gehen.
Ich erinnere mich, genau.
Ja, ist ja nie eingeführt worden. Wir haben auch gesagt, sollte man nicht einführen zu dem damaligen Zeitpunkt. Das war die gemeinsame Empfehlung. Aber dahinter hatten wir Empfehlungen, da waren wir 50-50 gespalten. Bei der Impfpflicht hatten wir auch 2 Voten und dann noch 4 Mitglieder, die gar nicht mitgestimmt haben. Also die auch gesagt haben, sie sind sozusagen ganz dagegen. Das war also immer alles transparent, man konnte das immer alles sehen. Das ist ja auch immer alles online gewesen, konnte man die ganze Zeit mitverfolgen. Aber der Großteil ist schon einstimmig. Man bemüht sich natürlich, der Politik auch was Eindeutiges zu geben, gerade bei Fragen, wo es unterschiedliche Positionen geben kann. Ja, ich meine, niemandem ist geholfen, wenn man Sammelband abgibt. Aber bei ganz strittigen Fragen, Stichwort Impfpflicht, muss man das transparent machen. Und deswegen haben wir auch so viel Pro und Contra und wie wägt man das ab, woran muss man denken und dann auch hingeschrieben, wie wir uns sozusagen den Voten zugeordnet haben.
Jetzt im Rückblick, und es ist natürlich immer leichter im Rückblick was zu sagen, als in dem Moment, in dem man eine Entscheidung treffen oder eine Empfehlung aussprechen muss. Bei welchen Empfehlungen in Bezug auf die Corona-Politik des Ethikrates sagen Sie, die waren genau goldrichtig? Und bei welchen sagen Sie, da haben wir vielleicht mit dem Wissen von heute schiefgelegen?
Also wir haben ja zu viel weniger Sachen wirklich Empfehlungen formuliert, als die Leute meinen. Also es gibt auch so diese, das verstehe ich auch, wie gesagt, ich war auch viel sichtbar. Aber in der Tat haben wir ja nicht zu allem in der Corona-Politik was gesagt. Aber von dem, was wir gesagt haben, kann man sich, wie gesagt, angucken, fand ich, und ist nach wie vor wahnsinnig belastbar, die Empfehlung zur Priorisierung der knappen Impfstoffe. Also wie kann man die gerecht verteilen? Da haben wir gemeinsam mit der Ständigen Impfkommission und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina den rechtsethischen Rahmen gebaut, den dann die Politik genommen hat. Also die STIKO hat den angereichert mit allen möglichen Daten und die Politik hat den genommen.
Also dieses Alte und Kranke zuerst.
Genau, genau, die mit den höchsten Risiken und so weiter. Super belastbar, und auch so die Empfehlung zu den Hochaltrigen, die wirklich total isoliert waren, allein gestorben sind und so. Da haben wir auch eine Empfehlung gemacht, haben gesagt, das geht nicht. Es muss ein Mindestmaß an sozialer Teilhabe geben. Und wir haben auch gesagt, das steht, ist zwar zu dem Zeitpunkt auch schon gesetzlich formuliert gewesen, aber es wurde nicht wirklich gut umgesetzt. Und da haben wir Empfehlungen gemacht, wie man das umsetzen sollte. Auch bei den anderen muss ich sagen, gerade weil wir oft sehr viel abwägender waren, als das medial dargestellt werden kann, das verstehe ich, wie gesagt, auch, ist das meiste wirklich auch im Rückblick noch ziemlich belastbar. Auch die allererste, wo wir gesagt haben, ne, immer Maßnahmen immer nur so lange wie notwendig und so wenig streng wie möglich, aber natürlich effektiv und natürlich dann auch sozusagen präzise und so. Was wir wirklich bedauert haben, ist, dass wir was nicht gesagt haben, weil wir nämlich nichts zu der jungen Generation gemacht haben. Das haben wir viel zu spät gemacht. Wir haben dann im September 22 eine Tagung gemacht mit Hunderten von Schülerinnen und Schülern und haben uns sozusagen reingeholt, was deren Erfahrung in der Pandemie war. Und die haben uns wirklich als wichtigstes Thema mitgegeben, psychische Gesundheit. Und dann haben wir im November des Jahres dann eine Empfehlung zum Umgang mit der psychischen Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gemacht. Und in der sagen wir, und dann nehmen wir uns, da beziehen wir das, das sagen wir auch über uns selber. Wir haben als Gesellschaft zu spät und zu wenig gesehen, dass die Belastung bei den Jungen so wahnsinnig stark dann mit der Zeit angestiegen ist und haben da eine unerwiderte Solidarität festgestellt. Und das haben wir ja laut und deutlich auch gesagt, dass wir das auch so richtig bedauert haben. Also das ist aus meiner Sicht auch die wichtigste Lehre. Und da steht auch drin, also wenn mal wieder eine Krise kommt, das Letzte, was wir machen dürfen, ist dann bei den Jungen anzufangen.
Und die Schulen so lange zu schließen.
Ja, zu den Schulen haben wir nichts gesagt. Die waren sehr unterschiedlich lang geschlossen. Und das war, da haben wir nie was gesagt. Deswegen haben wir uns darauf auch nicht bezogen. Aber dass man jetzt sozusagen in einer zukünftigen anderen ähnlichen Krise wahnsinnig vorsichtig wäre mit Schulschließungen, ist ja völlig offensichtlich. Wir haben auch betont, dass viel der Belastung bei der jungen Generation, das haben uns die Expertinnen und Experten gesagt, die wir eingeladen haben vorher, bevor wir das veröffentlicht haben, viel der Belastung in der jungen Generation waren nicht nur die Maßnahmen selbst, sondern diese ganze Erfahrung, in so einer Krise zu sein, selbst so wenig kontrollieren zu können, Angst zu haben, auch zu sehen, wie es den Erwachsenen geht, ja, die vielen, vielen sozusagen Verluste an Leben, die man hat, aber eben auch Angst um Großeltern.
Und Isolation
Eltern,
auch.
Isolation,
einfach.
Genau, wahnsinnig viel Digitalität. Also das war eine wirklich schwere Gemengelage. Und da als Gesellschaft nicht stärker den Blick drauf genommen zu haben. Also ich habe das auch immer mal in Interviews gesagt, ich bin Mutter von zwei Schulkindern, ja, also ich habe das live und in Farbe zu Hause erlebt. Das haben wir wirklich bedauert.
Wie haben Ihre Kinder das weggesteckt in der Situation?
Ja, also wir sind einfach privilegiert. Ja, also wenn man ein Haus mit Garten hat und nicht irgendwie in einer 50 Quadratmeter Wohnung ohne Balkon und so lebt, ist das was völlig anderes. Meine Kinder haben das gut weggesteckt. Aber belastend war das für die natürlich auch. Und wie gesagt, die Pandemie hat nicht alle gleich betroffen. Auch das ist was wir gelernt haben. Ja, wir alle haben sie erlebt, aber manche Gruppen waren einfach deutlich stärker belastet. Vor allem auch in der jungen Generation, die schon vorher zum Beispiel mit psychischen Herausforderungen zu tun hatten. Da ist es wirklich ganz, ganz schlimm geworden. Dann, das hat sich Gott sei Dank, also wenn man sich die Zahlen insgesamt anguckt, auch wieder erholt. Ist schon echt eine sehr widerstandsfähige Generation, aber ist immer noch nicht toll. Ist immer noch viel zu schlecht und auch immer noch ein Thema, finde ich, was für die Gesellschaft ganz wichtig ist.
Jetzt haben wir ja in der Corona-Zeit, finde ich, zum ersten Mal so richtig deutlich in Deutschland gespürt, dass es eine Spaltung in der Gesellschaft gibt. würden Sie sagen, dass die Corona-Politik, ich meine jetzt gar
nicht die Maßnahmen... Darf ich Sie vorher erstmal korrigieren?
Ja.
Weil das nicht stimmt.
Nämlich?
Also es gibt Spaltungsphänomene, das ist gar keine Frage. Die Debatten sind ruppiger geworden, aber wir haben Abspaltung von bestimmten Gruppen gehabt, sehr laut. Wenn Sie die Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler fragen, die das wirklich messen, also die wirklich messen, sind wir eigentlich gespalten in unserer Gesellschaft, ne? So wie das in den USA zum Beispiel ist. Das geht so ein richtiger Riss durch die Gesellschaft. Das ist bei uns nicht so. Ich möchte zitieren einen ganz bekannten Sozialwissenschaftler, das ist der Steffen Mau. Tolles Buch geschrieben, tolle Studie, also wirklich, wirklich sehr verlässliche Daten. Der sagt immer, die USA sind wie ein Kamel. Das sind zwei Höcker, das sind zwei Teile der Gesellschaft, sozusagen grob gesprochen Republikaner und Demokraten, und die reden kaum noch miteinander. Das sind, also selbst in Familien gibt es da sozusagen Risse und Feindschaften und so. Das ist bei uns nicht so. Deutschland ist noch immer ein Dromedar. Also wir haben einen großen Buckel, wir haben Ränder, wir haben Extreme und die sind größer geworden, da haben Sie völlig recht. Aber wir haben nicht eine Spaltung sozusagen durch die Mitte der Gesellschaft. Das ist mir deswegen wirklich wichtig, weil wenn man das nämlich immer wieder betont, verstärkt man etwas, was so stark gar nicht da ist. Und das hilft nur denjenigen, die uns noch weiter spalten wollen.
Da haben Sie, finde ich, tatsächlich völlig recht, das richtig zu stellen. Es ist nur so, dass man ja feststellt, dass Leute, die damals in der Corona-Zeit eine bestimmte Stellung bezogen haben, die sogenannten Querdenker, dass es oft genau die Gruppen sind, die jetzt auch die Ukraine-Politik entsprechend kommentieren, pro-Russland sind, die Klimapolitik in Frage stellen.
Absolut richtig.
Und das ist, glaube ich, tatsächlich in der Corona-Zeit zum ersten Mal so richtig deutlich geworden.
Da bin ich absolut dabei. Deswegen habe ich auch gesagt, es gab und gibt Spaltungsphänomene. Das will ich überhaupt nicht wegreden. Also es gibt Polarisierung, überhaupt gar keine Frage. Ich wollte nur mich sozusagen verwahren gegen dieses Bild der Spaltung der Gesellschaft. Wir sind immer noch sehr stark in der Mitte. Darum geht es mir eigentlich. Lassen Sie mich Ihnen völlig beipflichten. Man sieht dieses Thema Abwehr des Staats, tiefer Vertrauensverlust in demokratische Institutionen und letztlich auch eine Abwehr der Demokratie, seien wir ehrlich.
Ja.
Das ist zum ersten Mal tatsächlich so sichtbar geworden in der Corona-Pandemie. Das sehe ich ganz genauso. Und Sie haben völlig recht, auch das zeigen uns schon die Studien, die es dazu gibt. Das hat sich direkt übertragen auf andere Themen.
Und großes Misstrauen auch meinem Metier, also dem klassischen Journalismus gegenüber. Merken Sie das als Wissenschaftlerin auch?
Natürlich.
Dass die Wissenschaften immer stärker in Frage gestellt werden?
Also ja und nein. Und das ist ein grundsätzliches Thema. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die öffentlich auftreten, werden viel, viel mehr angegriffen. Also werden eigentlich alle angegriffen. Das ist auch tatsächlich ein relativ neues Phänomen. Da gibt es auch gute Studien zu, die das zeigen, dass das wirklich sehr stark zugenommen hat. Und das kommt genau aus den Gruppen, die sagen, also wir lehnen den Staat ab, wir lehnen die Demokratie ab und Wissenschaft, die lehnen wir auch ab. Ja, da ist oft Wissenschaftsfeindlichkeit ist auch mit der Ablehnung der Demokratie vergesellschaftet. Das findet man sehr häufig. Gleichzeitig gibt es auch eine gute Nachricht, weil wir nämlich das Wissenschaftsbarometer haben in Deutschland. Das ist auch eine Untersuchung, die läuft schon ganz lange. Die befragt immer wieder auch große, große Gruppen von Menschen, ist repräsentativ. Und die hat gezeigt, dass in Deutschland erstens das Vertrauen in die Wissenschaft noch wirklich gut ist. Und die Zahl derjenigen, die gar nicht vertrauen, die ist so 2022, 2023 echt angestiegen. Da habe ich mir Sorgen gemacht. Die ist auf 13% gestiegen, von 9% hochgesprungen. Habe ich gedacht, oh Gott, wenn sich dieser Trend fortsetzt, das ist Wissenschaftsablehnung. Und das hat sich wieder umgekehrt.
Okay.
Der hat sich umgedreht, dieser Trend. Und das ist jetzt immer noch bei 9%. Darüber freue ich mich auch nicht. Aber da ist also, dass da sozusagen so eine immer stärker wachsende Gruppe ist, die die Wissenschaft ablehnt. Da können wir mal eine allererste Entwarnung geben, was nicht heißt, dass es nicht wahnsinnig wichtig ist, weiter zu vermitteln, dass Wissenschaft wirklich die Grundlage unseres Wohlstands ist. Uns in der Pandemie, Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage, habe ich schon öffentlich gesagt, ich sag's gern hier auch nochmal, den Hintern gerettet hat. Ja, ohne die wären wir da nicht rausgekommen. Und dass die einfach für allen Fortschritt und alle Innovationen, die wir in der Gesellschaft haben wollen, ein Fundament ist. Das ist unsere Aufgabe.
Und der Bereich, den Sie vertreten, Medizin, ist sowieso hoch angesehen.
Das stimmt.
Wahrscheinlich innerhalb allen Wissenschaftszweigen noch am höchsten in der Öffentlichkeit. Bevor wir über die Themen sprechen, die Ihnen aktuell am meisten am Herzen liegen, lassen Sie uns noch mal ganz kurz über Ihren eigenen Lebenslauf sprechen. Sie haben nach dem Abi, das Sie mit 0,7 gemacht haben, unglaublich,
wünschte, ich hätte das nie gesagt. Furchtbar, das geistert jetzt überall rum.
Sie müssen ja überall 15 Punkte gehabt haben. Gab es irgendwas, was Sie nicht konnten?
Ich glaube, Mathe hatte ich 13 Punkte.
13 Punkte, das ist ja schrecklich, Frau Büchs.
Bitte nicht noch
hatte,
mehr darüber reden, das ist mir so schon wahnsinnig unangenehm.
Ich hatte 14, ich war echt stärker als ich in Mathe, unglaublich. Also, Sie haben ganz klassisch Medizin studiert, aber nicht nur Medizin, sondern Sie haben parallel auch noch Ihren Magister in Soziologie und Philosophie gemacht. Haben Sie sich gelangweilt im Medizinstudium?
Oh nein, oder? Überhaupt nicht. Nein, und ich muss das auch ein bisschen relativieren. Das war das Hauptfach Philosophie. Soziologie war nur ein Nebenfach. Mhm. Und Medizin habe ich mir auch als Nebenfach anerkennen lassen. Also der guten Ordnung halber. Aber es war ein klassischer, richtiger, voller Magister. Das war ehrlich gesagt Zufall.
Aber Medizin haben Sie ganz normal Ihr Staatsexamen
Medizin
gemacht.
Medizin habe ich ganz normal studiert. Und das wollte ich auch immer werden. Ich wollte immer Ärztin werden. Aber ich hatte in der Schule als Leistungskurs, das war in Nordrhein-Westfalen damals zum ersten Mal, glaube ich, seit 20 Jahren.
Jetzt weiß ich auch, warum Sie 0,7 hatten, weil Sie in Nordrhein-Westfalen haben. Das ist ein böser Witz.
Genau,
ich habe in Hessen
Bayern
Abi gemacht.
1,3
genau,
gewesen.
Genau, okay.
Ich hatte Philosophie als einen Leistungskurs, der andere war Biologie. Also das war schon so ein bisschen angelegt und dann bin ich ins Medizinstudium und habe zufällig einen Dozenten getroffen, der irgendwie so im Vorbeigehen in der ersten Veranstaltung erzählte, dass er neben Medizin noch was anderes studiert hat. Und ich dachte so, oh cool, weil ich irgendwie dachte, ich fand die Philosophie toll, ich würde das gerne irgendwie ein bisschen weitermachen. Und dann haben die mir in Münster am Prüfungsamt gesagt, du musst einen Magister machen. Und dann habe ich einen Magister dazu gemacht und habe das sozusagen herumgeflochten um das Medizinstudium. Das ging damals noch, weil das noch ein bisschen weniger verschult war als heute. Und ich habe mir dann auch ein Jahr genommen und bin nach England gegangen. Und da habe ich zum Beispiel nur Philosophie gemacht, ganz viel Philosophie und auch für Soziologie was und Gesundheitswissenschaften und so. Also ich habe das so ein bisschen
verschachtelt.
Aber es war Zufall.
Verteilt. Wieso sind Sie denn nicht richtige Ärztin geworden?
Das fragt sie meine Mutter bis heute. Ja, das waren wirklich Zufälle. Ich habe die Medizin wirklich geliebt. Also ich fand das auch, es ist ein wundervoller Beruf. Habe auch lange gedacht, ich komme sozusagen nochmal zurück. Aber dann kam nach Münster meine akademische Lehrerin, Bettina Schöne-Seifert, eine der großen Medizinethikerinnen. Und die bekam da den Lehrstuhl. Und die hat mir dann irgendwie, ich war mit der Medizin fertig und war ganz kurz in der Klinik. Und dann hat die gesagt, ja, komm noch zu mir. Ich gebe dir eine längerfristige Stelle, vielleicht sogar mit Möglichkeit Habilitation und so. Komm noch mal zu mir. Und das hat mich, ich fand das ganz toll und habe das begeistert gemacht. Sie hat mich ausgebildet. Ich habe unheimlich viel gelernt. Und dann habe ich ein Stipendium bekommen für Harvard. Für ein Programm in meinem Fach. Und das war damals natürlich der totale Kracher. Und da bin ich dann hingegangen. Und das war irgendwie, und dann war das ganz toll. Ich habe meinen Mann da kennengelernt und irgendwie gemerkt, wow, ich kann mitspielen in dieser Liga. Und dann habe ich, ja, und dann ist das so weitergegangen. Dann habe ich einen Job in London gekriegt und dann...
Es ist ja auch super spannend, sich mit solchen medizinethischen Fragen zu beschäftigen. Muss denn, Sie sind ja Professorin an der TU München, muss denn jeder Medizinstudent, jede Medizinstudentin heute eine Vorlesung in Medizinethik besuchen?
Ja, wir sind ein Fach, das ist in der sogenannten Approbationsordnung drin. Also wir sind ein Pflichtfach im Medizinstudium. Alle Studierenden kommen einmal vor meine Flinte. Vorlesungen sind immer freiwillig, aber wir haben Seminare und das heißt, wir sind Teil der Ausbildung. Das ist tatsächlich so seit 2003.
Und hat denn jede Uniklinik in Deutschland eine eigene kleine Ethikkommission, an der sich Mitarbeitende, Ärzte, pflegende Patienten wenden können mit Fragestellungen?
Genau, das ist das meistens das Ethikkomitee. Da geht es um klinische Ethikberatung. Das ist auch was wir bei mir am Institut anbieten für das Uniklinikum der TU München. Und das gibt's an den meisten Kliniken inzwischen, muss man sagen. Also weiß Gott, nicht nur an Universitätsklinika. Und da gibt's, wir machen ganz viel unterschiedliche Sachen. Also man muss nicht immer gleich ein ganzes Komitee hinsetzen. Man kann auch eine Visite machen. Es gibt ein Ethiktelefon. Es gibt so eine Art Sprechstunde. Mhm. Es gibt auch alle möglichen Veranstaltungen und Fortbildungen und so. Also da gibt's inzwischen wirklich ein ziemlich breites Potpourri an Dingen.
Mit was für Fragen kommen die Leute da zum Beispiel zu Ihnen?
Also vor allem sind das ärztliche Kolleginnen und Kollegen, muss man sagen. Da geht es eben um die klassischen Fragen der Medizinethik. Also soll man in diesem Fall noch behandeln? Wir wissen nicht genau, was Patient oder Patientin will. Die Angehörigen, sagt der eine Angehörige dies, der andere Angehörige sagt das. Könnt ihr uns da helfen, das zu sortieren? Es gibt ganz, ganz viele Fälle in der klinischen Praxis, die vollkommen unproblematisch sind. Aber es gibt das immer wieder, dass echte ethische Konflikte bestehen. Zum Beispiel zwischen der ärztlichen Fürsorge. Ja, man möchte das Beste für den Patienten machen und bietet zum Beispiel noch eine Chemotherapie an bei einer Krebserkrankung. Und Patient oder Patientin sagt nein. Ich will das nicht. Das ist die Selbstbestimmung und die haben wir auch zu respektieren. Das sind zwei wichtige ethische, medizinethische Prinzipien und die geraten dann in Konflikt und bei sowas können wir beraten.
Das heißt, Sie beraten dann die Ärzte, gehen im Zweifel auch mit in die Klinik, sprechen auch mit den Patienten?
Ja.
Suchen wirklich das Gespräch und auch die Vermittlung?
Ja, das geht ja gar nicht anders. Also das kann man ja nicht irgendwie, also oft, muss man auch dazu sagen, hilft schon ein Telefonat den Kolleginnen und Kollegen, die einmal nur ganz kurz sagen. Und dann kann man die zum Beispiel auch, kann man sagen, du, das ist schon längst geklärt, da gibt es eine Leitlinie zu. Medizinethik ist ja inzwischen sehr, sehr professionell auch organisiert. Also es gibt auch wirklich viel Medizinethik in den medizinischen Leitlinien drin. Oder wir geben Hinweis und dann löst sich ein Problem manchmal auch einfach so. Aber relativ häufig ist das so, dass man dann hingeht, Patient oder Patientin anschaut, mit den Beteiligten spricht und manchmal auch wirklich das klinische Ethikkomitee zusammenruft und das mit vielen löst. Ich muss dazu sagen, ich habe leider nicht mehr so viel Zeit, das zu machen. Das heißt, bei mir macht das meine ganz wunderbare Oberärztin für klinische Ethik.
Lassen Sie uns mal über ein paar solche Fälle und auch über ein paar solche Fragen sprechen. Sie haben gerade ein Buch geschrieben mit dem Titel Leben und Sterben, die großen Fragen ethisch entscheiden. Ich weiß, Sie haben schon eine ganze Weile vor, dieses Buch zu schreiben, haben aber nie die Zeit dazu gefunden. Jetzt haben Sie es irgendwie neben Ihren umfangreichen Tätigkeiten hingekriegt. Wieso war Ihnen das so wichtig?
Ich glaube, dass die Fragen der Medizinethik, die können wirklich kompliziert rüberkommen und wir machen da wilde Forschung und so. Aber die Fragen an sich, was ist eine gute Entscheidung für mich, wenn ich krank bin? Wie will ich sterben? Was möchte ich nicht? Diese Fragen sind absolut fundamental und die sind für uns alle wichtig. Wirklich für alle. Entweder nämlich für uns selber, wenn wir krank werden oder vielleicht auch, wenn Menschen, die wir lieben, die uns wichtig sind, krank werden und wir vielleicht für sie mitentscheiden müssen. Und deswegen habe ich gedacht, wir machen das sehr akademisch und wir bringen das den Kolleginnen und Kollegen bei und wir haben das in der Arztausbildung und so weiter und so fort. Aber ich würde gern versuchen, das so aufzuschreiben, dass das für jeden und jede anschaulich wird. Und das versuche ich in dem Buch.
Ist auch gelungen. Also Sie machen das.
Danke. Das freut mich zu hören.
Anhand diverser, sehr praktischer Fälle. Wie oft erleben Sie es denn, dass jemand in die Klinik kommt? Das kann ja auch durch einen Unfall sein. Sowas kann ja auch sehr schnell gehen. In einer lebensbedrohlichen Situation ist und die Ärzte wissen nicht, was möchte der Patient, welchen Eingriff welchen möchte er nicht. Und die Angehörigen sind genauso überfordert.
Ja, leider noch viel zu häufig. Also es haben inzwischen je nach Altersgruppe schon an die 30%, wie gesagt, gibt es unterschiedliche Zahlen in unterschiedlichen Altersgruppen, an die 30% der Deutschen haben irgendeine Form von Vorausverfügung, aber die ist dann vielleicht nicht gerade greifbar. Es gibt auch ein Register bei der Bundesnotarkammer, aber auch da sind nicht alle hinterlegt und nicht alle Ärztinnen und Ärzte wissen, dass man und wie man darauf zugreift. Also es gibt so viele so Praxisprobleme und 70% der Leute haben gar nichts und vielleicht noch nicht mal mit ihren Angehörigen, also im Schnitt muss ich dazu sagen, mit ihren Angehörigen darüber gesprochen. Das heißt, leider ist das noch viel zu häufig, dass man mutmaßen muss und dass man dann Angehörige, denn man darf ja, das ist in der Medizin die Entscheidung, die da getroffen werden, dafür muss es immer eine Einwilligung geben. Wir können ja nicht zum Beispiel, weiß nicht, bei jemandem, der bewusstlos ist, irgendeine komplizierte neurochirurgische Operation machen, ohne dass es eine Einwilligung gibt, es sei denn, es ist absolut akuter Notfall. Nur dann geht das. Ansonsten braucht man immer eine Einwilligung. Das heißt, es muss dann jemand stellvertretend für den Patienten, für die Patientin entscheiden. Und da sind Angehörige oft wirklich durchaus überfordert. Und wenn es gar keine Angehörigen gibt, dann macht das jemand, der oder die Berufsbetreuung macht. Das heißt, das kann dann eine Person sein, die den Patient oder die Patientin gar nicht kennt. Mhm. Und wenn ich rede ja viel mit Menschen, ich halte Vorträge zu diesem Thema. Das ist etwas, was vielen gar nicht klar ist, dass das etwas Entlastendes haben kann, wenn man vorausdenkt. Ich verstehe das nämlich. Für viele Menschen ist das so eine Art Tabu. Und wer hat schon Lust, darüber nachzudenken, wenn man mal schwer krank ist oder gar vielleicht stirbt? Das ist kein schönes Thema.
Nein, unbedingt. Es wird verdrängt.
Genau. Aber meine Erfahrung ist immer wieder, wie entlastend und sogar befreiend das sein kann, wenn man das macht. Wenn man das gut vorbereitet.
Was passiert denn, wenn man das nicht macht? Also wir gehen jetzt mal vom Worst Case aus. Jemand kommt ins Krankenhaus, ist in einer lebensbedrohlichen Situation, Angehörige gerade nicht erreichbar oder sind vielleicht sogar erreichbar, haben aber keine Idee, wie sie entscheiden sollen. Was passiert dann?
Also ich habe ja sogar so einen Fall im Buch, der Herr K. Erstmal, wenn jemand kommt und man nichts weiß, dann behandelt man natürlich lebenserhaltend. Ist ja völlig klar. Weil man eben nicht davon ausgehen kann, dass es irgendwie einen niedergelegten Willen in eine andere Richtung gibt. Also das ist völlig klar. Im Zweifel in dubio pro vita, also im Zweifel für das Leben. Und wenn man dann längerfristig niemanden hat, bei dem Herrn K. ist das so, der ist völlig alleinstehend, der kommt aus einem Pflegeheim ins Krankenhaus, schwerst krank, muss künstlich beatmet werden. Und es gibt keine Vorausverfügung und es gibt einen Sohn im Ausland, der ist aber nicht erreichbar. Und dann kommt es irgendwann zu der Frage, soll man da eigentlich dauerhaft künstlich beatmen, ja oder nein? Der ist wahnsinnig instabil und so, also der Fall wird ausführlich beschrieben. Und da braucht man dann eine Entscheidung. Und der Sohn ist immer noch nicht greifbar. Dann muss eine Berufsbetreuung eingerichtet werden. Und dann, das muss über einen Richter passieren und das passiert dann auch in diesem Fall. Und diese Person muss dann gemeinsam mit den Ärztinnen und Ärzten den mutmaßlichen Willen ergründen. Und wenn man gar nichts hat, geht das ja kaum, dann versucht man das sozusagen nach einer Art objektiven Maßstab, was für die meisten Menschen die beste Entscheidung wäre. Aber das hat dann nichts mehr damit zu tun, dass man für diesen Patienten das macht, was der eigentlich vielleicht wollen würde.
Also Patientenverfügung wichtig. Das halten wir an dem Punkt mal fest.
Darf ich noch was dazu sagen? Ja. Weil das klingt, das ist auch eine Botschaft des Buches. Einmal eine Patientenverfügung aufschreiben reicht leider nicht. Das sollte idealerweise ein dauerhafter Prozess sein. Es gibt nämlich inzwischen was Besseres, wo die Patientenverfügung ein Teil von ist. Das ist die sogenannte vorausschauende Versorgungsplanung. Dass man frühzeitig mal mit dem Hausarzt redet, mit seinen Angehörigen, dass man diese Dokumente in Ruhe mit guter Vorbereitung ausfüllt, dass man sie regelmäßig mal wieder anguckt. Stimmt das noch? Passt das noch? Das nennt man eben Vorausplanung. Viele Leute glauben, oh Gott, ich will mich mit dem Thema nicht beschäftigen, jetzt mache ich einmal eine Patientenverfügung, dann hinterlege ich die irgendwo und dann mache ich den Deckel wieder drauf. Es ist tatsächlich besser, das immer mal wieder mit Angehörigen zu besprechen, immer mal wieder sozusagen abzudaten, weil dann für Ärztinnen und Ärzte natürlich viel klarer ist, das ist wirklich das, was der Patient wollte. Wenn Sie eine Patientenverfügung in der Klinik haben, die ist 15 Jahre alt, ja, es ist im Leben dieses Patienten vielleicht ganz viel passiert zwischendurch. Er hat eine Enkeltochter gekriegt und so. Kann ja sein, dass sich das verändert hat. Das ist sehr schwer, dann für Ärztinnen und Ärzte zu sagen, okay, darauf verlassen wir uns jetzt hier in der Entscheidungsfindung. Deswegen ist immer besser Vorausverfügung und eine Person und das schön aktuell halten.
Sie haben in Ihrem Buch noch einen Fall geschildert, den ich persönlich echt hart finde. Bei dem habe ich noch lange nachgedacht. Den einer jungen Frau, die gerade mal 33 war, alleinstehend, großer Freundeskreis, topfit, kerngesund, Sportlerin. Und die verunglückt auf einer Bergtour. Es kommt zu diversen Verletzungen und unglücklicherweise nistet sich in ihrem Unterschenkelknochen ein multiresistenter Keim ein, mit der Folge, es müsste ein Stück Unterschenkel amputiert werden, damit diese Frau keine Sepsis bekommt und weiterleben kann. Und diese Frau entscheidet sich dagegen.
Das ist ein Beispiel und ich hatte noch viele andere Fälle, die sehr ähnlich waren, die ich auch hätte nehmen können. Das sind alles echte Fälle. Und dieser ist aber einfach so besonders krass, wenn man so will, weil das so eine junge Frau ist, die noch so viel Leben vor sich hätte. Und bei der man ja fragt, ist die wirklich selbstbestimmt? Denn der ethische Konflikt ist ja ganz offensichtlich. Die ärztliche Fürsorge sagt, um Gottes Willen, wir können der noch so viel anbieten. Wir können tolle Prothesen machen, die kann noch bei den Paralympics auftreten. Ja, die hat Jahrzehnte gutes Leben vor sich, ja, wenn wir das jetzt machen dürfen.
Ja, und mit den Prothesen ist es ja auch kaum eine Einschränkung mehr.
Ganz genau. Aber die hat ganz klar gesagt und hat das immer wieder gesagt, nein, ich will das nicht. Ich kann mir ein Leben mit Prothese für mich nicht vorstellen. Und das ist die Äußerung einer Selbstbestimmung. Und da ist man ja sofort, fragt man sich sofort, ist die vielleicht eingeschränkt, diese Selbstbestimmung? Weiß ich, hat die in Wirklichkeit eine Depression, die wir behandeln müssen? Also will die sozusagen so eine Art Suizid begehen dadurch und so weiter und so fort. Ne? Alles abgeprüft, sehr, sehr sorgfältig, und das gibt es. Es gibt Patientinnen und Patienten, die treffen Entscheidungen, die vielleicht die meisten von uns oder die Ärztinnen und Ärzte jedenfalls nicht nachvollziehen können, die sie aber selbstbestimmt treffen. Und das dürfen wir. Wir haben ein Recht darauf, verfassungsrechtlich verbrieft zu entscheiden, was mit unserem, nur wir für uns als Individuen, wenn niemand anderer betroffen ist, was mit unserem Körper passiert, selbst wenn das bedeutet, dass wir uns selbst schädigen, sogar vielleicht sterben. Wir dürfen auf lebensverlängernde Maßnahmen verzichten. Und da gibt es eine ganze Reihe von Hürden, also das macht man nicht ebenso, aber in diesem Fall hat die Patientin, die hat das auch vorausverfügt und die hatte auch jemand bevollmächtigt und so, das war alles, wurde alles sehr, sehr sorgfältig gemacht und dokumentiert, und die ist dann verstorben.
Und aber die Ärzte müssen das akzeptieren, ja, was mit Sicherheit sehr, ja, sehr hart ist.
Das war wirklich hart. Das ist, finde ich, eigentlich auch der schwierigste Fall, weil der das so auf die Spitze treibt. Nochmal, es gibt auch viele Fälle, die nicht ganz so heftig sind.
Nichtsdestotrotz sind wir dann bei einem Thema, das sehr nah dran ist. Sie hatten ja gesagt, jeder hat ein Recht auf Selbstbestimmung. Das Bundesverfassungsgericht hat 2020 gesagt, jeder hat auch ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Fakt ist, die Realität sieht bis heute anders aus, denn die Menschen können dieses vom Bundesverfassungsgericht zugesprochene Recht gar nicht nutzen, weil sie eben keine Chance haben, an ein entsprechendes Medikament ranzukommen, um ihrem Leben zum Beispiel ein Ende zu setzen, obwohl es in Deutschland immer mehr Menschen gibt, die gerne selbstbestimmt ihre letzte Lebensphase auch beenden möchten. Wie beurteilen Sie die Situation?
Ja, genau, da sprechen Sie an das Thema des sogenannten assistierten Suizids. Also da geht es darum, dass Menschen, meistens schwer kranke Menschen, aber nicht immer, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das muss nicht. Man muss nicht schwer krank sein, man hat immer ein Recht auf das selbstbestimmte Sterben und das Recht, Dritte um Hilfe zu bitten. Und das war Ärztinnen und Ärzten ja verboten. Es gab diesen Paragraph und den hat das 217, ja, den hat das Bundesverfassungsgericht ja für verfassungswidrig erklärt. Wir haben also die Situation, dass wir das rechtlich dürfen, aber rein praktisch ist das ungeregelt. Dürfen Ärztinnen und Ärzte, die ja gleichzeitig die Verpflichtung haben, Leben zu erhalten und auch bei Suizidversuchen, wenn sie es nicht genau wissen, tatsächlich immer erstmal zu retten, dürfen Ärztinnen und Ärzte das eigentlich? Das ist ja noch nicht geklärt, und zwei Gesetzesvorhaben sind 2023 ja auch gescheitert. Gab es keine Einigung. Und deswegen ist das im Moment wirklich eine Grauzone. Und ich weiß, das ist für die Kolleginnen und Kollegen in den Kliniken, aber durchaus auch in den Praxen und in den Pflegeheimen nicht leicht, weil immer wieder Menschen sagen, dass sie gern begleitet werden wollen, dass sie es selber machen würden, aber dass sie möchten, dass Ärztinnen und Ärzte dabei sind und dass sie auch einen Weg wählen, der medizinisch ist, ne? Zum Beispiel mit Medikamenten. Und ich bin tatsächlich persönlich dafür, dass die Ärztinnen und Ärzte, also ich wäge die Argumente dafür und dagegen, glaube ich, hoffe ich, sorgfältig ab. Wir wollen keine Normalisierung von Suiziden in der Gesellschaft. Das ist eine berechtigte Sorge, dass Menschen sich sozusagen so unter Druck fühlen irgendwie. Aber ich sage auch, ich wäre dafür, dass die Ärztinnen und Ärzte, die das machen würden, das tun nicht alle, dass denen das nicht verwehrt sein sollte.
Auch eben, weil sie diejenigen sind, die an den Menschen als Hausärzte zum Beispiel am nächsten dran waren, die das Leben dieses Menschen eben intensiv begleitet haben.
Genau, das ist das eine Argument, das dafür auch ins Feld geführt wird, dass man sagt, schau, das sind oft die Menschen mit der höchsten medizinischen Kompetenz, aber manchmal oder oft auch mit einer längeren Beziehung zu diesen Menschen. Warum sollten die dann bei diesem letzten Schritt, wenn sie beispielsweise, das sind oft Menschen mit chronischen Erkrankungen, schwere Krebserkrankungen oder so, die waren jahrelang dabei Und da sagen sie jetzt, lasse ich dich hier allein, das mache ich nicht. Ich kann das, also es ist wirklich eine schwierige Debatte und man sollte sich diese Entscheidung nicht leicht machen, das gesetzlich zu regeln.
Aber wie ist es denn? Ich meine, es gibt ja Länder wie Holland oder so, da gibt es schon lange Sterbehilfe. Ist es denn so, dass es so dramatisch zugenommen hat, die Zahl derer, die das in Anspruch nehmen?
Also Sie stellen wirklich sehr präzise Fragen. Ja. Da gibt es nämlich eine kleine Veränderung. Ich hätte noch vor 2 Jahren gesagt, das ist total stabil. Und es ist auch nicht so, dass das zum Beispiel Menschen sind, die, wo man Angst haben müsste, dass das jetzt, was weiß ich, immer die Ärmeren der Gesellschaft betrifft oder so. Da hat man sich vor 20, 30 Jahren, als diese Debatten so richtig losgingen, als die ersten Länder das erlaubt haben, auch in den USA, Bundesstaat Oregon, aber eben auch Niederlande, Belgien und so, da hatte man sich Sorgen gemacht und da hat sich eigentlich nicht bestätigt. Und die Zahl der Menschen, die nachgefragt haben, ist sehr konstant geblieben. Und im Übrigen gibt es auch Untersuchungen, die zeigen, dass viel mehr Menschen das nachfragen, als es dann tatsächlich machen. Und das wird so erklärt, dass das für viele Menschen so eine Art entlastende Funktion hat. Dieses, ich könnte,
wenn ich wollte.
Aber ich muss vielleicht gar nicht, aber ich könnte. In den letzten wenigen Jahren haben die Zahlen zugenommen. Und das ist noch nicht ausreichend verstanden, warum. Und es ist auch noch nicht klar, ob das nur so ein Buckel ist, ne, das gibt es ja immer mal so, oder ob das ein Trend ist. Und deswegen sage ich, mit Blick auf den assistierten Suizid, da liegt sozusagen die sogenannte Tatherrschaft beim Patienten selbst.
Das heißt, der Patient muss das trinken, das Mittel,
muss das
dann
machen. Also der letzte
Tod
Schritt
führt.
Liegt immer beim Patienten. Da sage ich, mit Blick auf den Respekt vor Selbstbestimmung kann ich das befürworten. Bei der sogenannten aktiven Sterbehilfe, wo das Ärztinnen und Ärzte machen, auch das ist in den Niederlanden und in anderen Ländern, auch in Europa erlaubt, bin ich sehr viel vorsichtiger. Das kann man ethisch auch begründen, aber weil es gerade diese steigenden Zahlen gibt und weil es auch wirklich da Sorge vor Missbrauch gibt, weil das eben der Patient nicht mehr selbst macht, da wäre ich sehr, sehr zurückhaltend. Ich finde, das muss man jetzt mal noch eine Weile beobachten, ob die Zahlen wieder stabil werden. Oder ob da tatsächlich ein Trend nach oben geht.
Ein Thema, das auch ethisch ganz viele Abwägungen bedarf und das Sie in Ihrem Buch behandeln, spielt sich am Lebensanfang ab. Das ist nämlich das Thema künstliche Befruchtung und was passiert mit den Embryonen, die übrig bleiben. Wir haben in Deutschland damit die strengsten Gesetze überhaupt. Fangen wir mal damit an, dass wenn ein Paar einen unerfüllten Kinderwunsch hat, es natürlich eine künstliche Befruchtung in Anspruch nehmen kann. Aber die Embryonen nicht untersucht werden dürfen, bevor sie eingepflanzt werden.
Das stimmt so nicht ganz.
Okay.
Das war lange richtig. Aber da gibt es jetzt ein Gesetz zur sogenannten Präimplantationsdiagnostik. Das ist allerdings in Deutschland sehr, sehr eingeschränkt erlaubt. Wenn ein hohes Risiko auf eine schwere erbliche Erkrankung besteht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu oder schwerste erbliche Erkrankung oder ein hohes Risiko einer Fehl- oder Totgeburt. Was dieses hohe Risiko ist und welche Art von Erkrankung ist da nicht festgelegt. In anderen Ländern gibt es tatsächlich präzise Listen, wo die das festlegen. Und
also in Spanien, glaube ich, zum Beispiel darf eine befruchtete Eizelle
komplett untersucht werden.
Untersucht
es gibt viele
werden,
Länder,
sie
die das ziemlich, ziemlich frei machen.
Und ehrlich gesagt, also ich kann es gar nicht nachvollziehen, weil wenn ich weiß, dass es ein Risiko gibt, dass das Kind einen Gendefekt haben wird und der Embryo wird nicht untersucht und ist behindert, darf er ja abgetrieben werden. Deshalb kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass man es nicht im Vorfeld untersucht zum Beispiel.
Das ist ein wesentliches Argument, diskutiere ich auch im Buch. Da geht es, den Fall, den ich nehme, ist das sogenannte Angelina Jolie-Gen. Mhm. Also dieses Gen, wo man nicht sicher oder sehr sicher eine Erkrankung hat, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit in späteren Lebensjahren. Mhm. Also auch nicht ganz früh, wie zum Beispiel Chromosomenstörung oder so, sondern etwas, was mit 30, 40, 50 auftritt. Brustkrebs ist ja das Angelina Jolie-Thema gewesen und Eierstockkrebs. Und das ist in Deutschland immer noch ein bisschen unklar, ob das geht oder nicht. Da wird je nach Bundesland entscheiden die Ethikkommission, die sich jeden einzelnen Fall angucken bei der Präimplantationsdiagnostik. Also wir machen das wirklich streng und sorgfältig in Deutschland. Entscheiden da zum Teil unterschiedlich. Ich ganz persönlich, wenn ich das hier sagen darf, würde das auch so argumentieren und sagen, dass man das dann auch darf. Das Gegenargument ist ganz klar, es ist frühes menschliches Leben, über das man da verfügt. Und das ist bei uns geschützt, auch zu Recht geschützt. Es ist auch verfassungsrechtlich geschützt. Und man ist da immer in einer sehr schwerwiegenden Abwägung.
Deshalb werden aber auch die Embryonen, es werden ja mehrere Eizellen befruchtet bei so einer künstlichen Befruchtung, die nicht eingesetzt werden, werden bis zum Nimmerleinstag hier eingefroren in Deutschland. Das ist in anderen Ländern auch nicht der Fall.
Das ist richtig. Und in Deutschland gibt es eben deswegen, da kommen wir gleich zu einem zweiten Thema, eine intensive Diskussion. Viele Expertinnen und Experten sagen, in anderen Ländern darf an diesen sogenannten übrig gebliebenen Embryonen, bei denen niemals die Chance besteht, dass die sozusagen nochmal irgendwann zu einem Kind werden, darf man forschen. Weil das sind ja ganz frühe Embryonen, ne? Das sind diese paar Tage alte befruchtete Eizellen und daran kann man sehr viel lernen über die Entwicklung von Erkrankungen zum Beispiel. Und das wird in anderen Ländern gemacht. Die werden dann der Forschung gespendet, wenn die Paare, von denen sie stammen, dem zustimmen. Und da sagen viele Expertinnen und Experten auch bei uns, das sollte man erlauben. Und das geht bei uns alles nicht, weil unser Embryonenschutzgesetz, wie Sie ganz richtig gesagt haben, eins der strengsten der Welt ist.
Vielleicht auch verständlich ein Stück weit aufgrund der deutschen Vergangenheit, aber
ich finde das schon wichtig, dass man sich klar macht, dass wir in Deutschland die Debatten vor dem Hintergrund führen, dass bei uns eben in der Zeit des Nationalsozialismus fürchterlichste Sachen mit dem menschlichen Leben passiert sind.
Und es eben Euthanasie eben einfach gab, ne? Ganz und andere Länder haben diese Erfahrungen in der Art
ja,
eben
das Euthanasie heißt ja nur der gute Tod. Das ist eine absolute Pervertierung damals gewesen. Also es wurde so bezeichnet, waren Morde, Krankenmorde. Also muss man ganz klar sagen. Fürchterliche Dinge. Und dass da eine stärkere Zurückhaltung besteht, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber ich weise eben so verschiedene aktuelle Debatten auf, wie man da in Deutschland auch vorankommen könnte.
Ein Thema, mit dem Sie sich aktuell schwerpunktmäßig beschäftigen, Sie arbeiten ja an der Technischen Universität, ist das Thema künstliche Intelligenz. Für die Medizin natürlich ein extrem wichtiges Thema. Wo wird das aktuell schon eingesetzt in der Medizin überall?
Ah, wir sind da so an der Schwelle. Bei dem Thema kriege ich durchaus auch wirklich immer gute Laune, weil ich glaube, die Medizin ist so einer der Bereiche, wo wir von der künstlichen Intelligenz wirklich profitieren werden. Und das kommt zu einem super Zeitpunkt, weil Fachkräftemangel, ja, die Leute sind überlastet. Und zum Beispiel gibt es ganz viele Entwicklungen, gerade dass Firmen und auch aus der Forschung entwickelt wird, dass so dieser ganze Papierkram, dass man da viel mehr künstliche Intelligenz einsetzt, damit Ärztinnen und Ärzte, aber auch die Pflege wieder mehr Zeit am Patienten haben. 40% der Zeit wird ja vor irgendwelchen digitalen Bildschirmen verbracht. Und wenn da mit künstlicher Intelligenz nur die Hälfte eingespart werden könnte und das optimiert werden könnte, und da gibt es wirklich, wirklich tolle Sachen, das wäre großartig. Also zum Beispiel eine optimierte OP-Planung mit künstlicher Intelligenz vorgeplant. Da kann man so viel Zeit und Ressourcen sparen. Oder es gibt einen Algorithmus, sollte man gar nicht meinen, der auf Station die Pflegedokumentation vorbereiten kann. Ja, dass man nur noch kontrollieren muss, wie toll ist das, dass die Pflegerin oder der Pfleger sich nicht ständig da hinsetzen muss und das selber irgendwie händisch eingibt. Also da gibt es wirklich tolle Sachen. Es gibt natürlich auch richtig medizinische Dinge, also Röntgenbilder befunden. Es gibt natürlich dann alle möglichen therapeutischen Chatbots, die eingesetzt werden. Es gibt Sachen, die Krankheiten vorhersagen können. Und ganz wichtig in der Forschung, der medizinischen Forschung, Entwicklung neuer Medikamente. Aber sagt die Ethikerin natürlich sofort, weil viele denken, oh Gott, ChatGPT, Elon Musk und so, ne, das ist ja eine wilde Debatte gewesen, auch im Übrigen im Ethikrat. Wir müssen das verantwortlich machen. Also die künstliche Intelligenz darf immer nur ein Instrument sein. Die kann nicht wirklich denken. Das ist keine echte Intelligenz in dem Sinne, dass sie sozusagen planvoll agiert. Die macht auch Fehler. Das heißt, wir müssen darauf aufpassen. Das muss in unserer Hand bleiben. Wir dürfen der nicht zu viel geben.
Ja, vor allen Dingen, wer übernimmt dann die Verantwortung für diese Fehler?
Ganz genau.
Ne? Das ist ja die Frage,
ganz
die dahinter steht. Ja,
ganz
wenn die eine Fehlentscheidung trifft.
Genau. Und meine Erwartung ist, dass in den nächsten Jahren sehr, sehr viel tatsächlich, hoffe ich auch, in die medizinische Praxis kommt. Und da möchte ich was sagen. Da sind wir in Deutschland und Europa ganz gut, weil wir das in die Medizin nicht mal so eben reinlassen. Und das ist richtig, weil es ja um Menschen geht, die verletzlich sind, die vielleicht Angst haben. Wir sind total vulnerabel im Gesundheitswesen. Und da sind wir eigentlich ganz gut da drin, aufzupassen, wo lassen wir die Technologien rein und wo sind wir ein bisschen zurückhaltend und vor allem, wie halten wir da die Hand drauf?
Aber Sie bringen im Buch ein Beispiel. Da gibt es eine App. Da kann ich, wenn ich psychische Probleme habe, mit dieser App reden, die Probleme schildern. Und die führt mit mir ein Gespräch wie ein Therapeut. Allerdings ist es natürlich eine Maschine, die dahinter steht. Fände ich zum Beispiel extrem erschreckend.
Sehen Sie? Und das ist ganz lustig, weil das ist so unterschiedlich. Es wird nicht für alle alles gut sein, sondern wenn man sowas einführt, wird es Patienten geben, die das super finden. Gibt es nämlich auch. Es gibt Studien, die zeigen, dass Leute gerade psychische Themen lieber mit einer Maschine in Anführungszeichen besprechen als mit Menschen. Weil sie sich nicht schämen.
Gruselig.
Ja, ich weiß. Ich sage das im Buch auch. Ja. Die einen sagen, oh Gott, das ist ja fürchterlich, das ist das Letzte, was ich will. Und die anderen sagen, super. Der ist immer da, dieser Chatbot, wenn ich morgens um 3 aus dem Club komme. Es geht mir total schlecht und mir ist das so unangenehm und peinlich und ich will mit niemandem über meine.
Man kann mich immer noch bei der Telefonseelsorge anrufen, aber so erzähle ich meinem Apple-Handy als Datenkrake meine psychischen Probleme.
Das ist ein anderer Punkt. Wir müssen sicherstellen, dass wir diesem System wirklich vertrauen können. Und da sind diese ganzen Datenfragen total wichtig. Ne? Das muss wirklich verantwortlich gestaltet sein. Das blätter ich alles auf. Aber das ist wirklich ein schönes Beispiel. Und eine meiner wesentlichen Botschaften auch dafür, das zu gestalten im Gesundheitswesen ist, je näher das am Menschen, je näher das am Patienten dran ist, desto sorgfältiger müssen wir drauf gucken. Es ist auch in der Regulierung so natürlich. Also das ist jetzt auch nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern das sagen sehr viele. Aber gleichzeitig auch, und das ist ein bisschen die Botschaft an uns in der Medizin, die wir das dann einsetzen, wir sollten mit Patientinnen und Patienten da offen umgehen und sagen, ist das was für Sie oder wollen Sie das gar nicht? Ja, also nicht unbedingt jetzt, wenn das ein KI-Algorithmus ist, der mir irgendwie die OP-Lampe optimal einstellt. Ja, das diskutiere ich jetzt auch nicht. Aber wenn es eben um sowas geht wie Psychotherapie, kann das ein hilfreiches Hilfsmittel sein, dann bespreche ich das, aber das muss Teil des Therapiekonzeptes sein und dann bette ich das ein und dann kann das für manche super sein, aber es wird andere geben, die sagen, bleib mir weg mit dem Zeug. Und was wir nicht machen dürfen, ist intransparent das sozusagen allen geben, beziehungsweise sogar, und da ist auch der Deutsche Ethikrat total klar und ich auch, menschliche Therapie ersetzen, nur durch maschinelle. Da sagen wir ganz klipp und klar, das geht nicht.
Liebe Frau Büchs, ich danke Ihnen für den Einblick in die vielen ethischen Fragestellungen, mit denen Sie sich als Medizinethikerin beschäftigen. Ich finde das sehr spannend. Am Ende der Sendung gibt es immer ein kleines Geschenk für unseren Gast.
Ach,
ich
klappe
mal in meine Tasche. Ich habe ein Buch für Sie, das als Wissenschaftsbuch des Jahres nominiert wurde. Ich habe es gelesen. Ich fand das sehr spannend, auch sehr unterhaltsam von Carsten Brensing, Die Magie der Gemeinschaft,
schön.
Was uns mit Tieren und künstlichen Intelligenzen verbindet. Ich sage jetzt schon mal, da werden, was KI betrifft, einige Dinge drinstehen, die Sie vermutlich anders sehen. Aber das macht die Qualität von Büchern ja auch aus, dass sie einem ein Stück weit provozieren.
In der Tat. Und auch die Qualität der Debatte, dass wir es schaffen, mit unterschiedlichen Positionen umzugehen. Also ich freue mich drauf. Vielen Dank.
Und ich danke Ihnen und alles Gute.
Dankeschön.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.